es ist nur noch die Frage, was müssen wir rausschneiden? Auf jeden Fall nicht die Zwischengeräusche und die Störgeräusche, von denen du gesprochen hast, bei dir in der Wohnung, weil man hört sie nicht, Kim. Ich habe kein Mal den Drucker von deinem Papa gehört.
Ich rieche auch meine Mama. Hast du schon gekocht? Ja. Vorbereitet. Ich rieche die Zwiebeln bis hier oben hin.
So, aber dann ist doch jetzt die Frage, Kimi. Was gibt es heute zu essen? Ist es Pizza?
Nee, es ist auch nicht. Es sind nicht 60 Kilo Pommes, liebe Freddy. Es sind nicht
60 Kilo Kartoffeln am Tag.
60 Kilo Kartoffeln am Tag, wie Freddy fälschlicherweise diese Folge ausdrücken wird. Ihr werdet noch herausfinden, was das heißt. Bei uns gibt es gefüllte Paprikaschoten mit Reis. Das ist auch ein Problem. Warum und wieso erfahrt ihr hier in dieser Folge mit Freddy und mir und mit der fantastischen Lea, die uns ein bisschen was über Blickwinkeldiabetes erzählen wird.
Sie war super, so wie die Kochkünste von Kims Mama auch, und wir waren wie immer
so mittel.
Typfrage, dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck.
Hallo alle und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Freddy Schürheck, Typ-1-Diabetikerin, und ich habe alles an.
Mein Name ist Kim Stoppert, Typ 2 Diabetikerin, und den blöden Scherz habe ich ja gerade gemacht. Sie hat gefragt, oh, ist dein Mikrofon schon an? Ich habe gesagt, ich habe alles an. Und ja, alles. Ohne Buchs, Hose, wir sitzen uns gegenüber. Wir haben alles an. Freddy ist sogar frisch gewaschen für euch, die hat sogar nasse Haare. Ja. Alles super hier. So. Also eigentlich ist alles nicht super, um mal direkt ins Thema einzusteigen. Ich muss unbedingt zum Arzt. Diese Metformin-Tabletten machen mich fertig. Ich war jetzt unterwegs mit meiner Familie, schöner Urlaub. Ich war eigentlich jeden Tag krank.
Scheiße.
Ich war jeden Tag krank.
Aber wie äußert sich das dann genau? Ich kann es mir ja so schlecht vorstellen.
Naja.
Alle Typ 2er können sich es jetzt wahrscheinlich eher vorstellen, die eben auch Metformin-Tabletten zumindest mal phasenweise vielleicht genommen haben.
Also, ich sag mal so, heute Morgen musste ich schnell zur Post. Ich war in der Post drin, konnte schon mit der Frau am Schalter kaum reden, weil ich ständig aufstoßen musste. So brennen, die ganze Zeit. Okay. Nimm das Paket drin. Ich steige um, ich glaube, 6:50 in mein Auto. Es war wirklich, ich musste wirklich nur kurz hier vorne zur Post, ja. Um 3 nach war ich zu Hause und es war schon sehr knapp mit auf Toilette rennen.
Scheiße.
Ja,
aber dann oben,
genau.
Oder unten? Unten, okay.
Unten. Mir ist zwar zwischendurch auch immer schlecht. Ein großes Problem ist, dass ich ständig auf die Toilette muss. Also wirklich jetzt, im Mai war es schlimm, aber es ist ja immer so, dass man sagt, die ersten paar Wochen muss man einfach durch, bis der Körper sich dran gewöhnt hat. Und dann war es eigentlich so, hatte ich so Phasen, so vielleicht 2-mal die Woche oder so. Ist auch nicht schön. Aber wäre noch okay gewesen. Und seitdem ist es aber immer schlimmer gewesen. Und ich habe jetzt eigentlich, täglich solche Phasen. Und das Problem ist, ich glaube, wir alle wissen das von der Magen-Darm-Grippe, ihr fühlt euch zwischendurch, auch wenn es schon vorbei ist.
Hundeelend.
Und man fühlt sich schlecht und man fühlt sich nicht gut. Und man hat nicht das Gefühl, dass man irgendwas essen kann. Und es ist nicht geil, sag ich mal. Und ich habe jetzt den Termin zur Blutabnahme, und da werde ich auf jeden Fall meiner Ärztin sagen, ich muss da irgendwie entweder die Dosis reduzieren, anders mit umgehen. Sie hat am Anfang ja auch zu mir gesagt, ja, ich verschreibe ihm Metformin, wir machen eine höhere Dosis, für gewöhnlich nimmt man da ab. Ich habe nicht abgenommen, ich habe zugenommen. Warum? Weil ich einen ganzen Tag lang nichts esse und dann natürlich den totalen Fresshieb irgendwann kriege und natürlich dann auch nicht besonders gesondert da drauf gucke, weißt du?
So. Scheiße.
Und
also
das,
ja,
ist
scheiße.
Deshalb muss ich zum Arzt.
Ich denke auch gerade, vielleicht haben wir es auch ein bisschen gejinxt, weil wir in der ersten Folge, ab der ersten Folge schon immer dieses Durchfallthema so ein bisschen als fließenden Übergang durch jede Folge genutzt haben. Und jetzt kommt es halt mit geballter Power irgendwie wieder zurück, obwohl wir doch zwischenzeitlich dachten, das Thema hätten wir abgehakt. Da haben wir ja teilweise von euch aus der Community sogar schon, nicht, dass ihr euch jetzt schlecht fühlt, ihr habt es nicht gejinxt, aber Beschwerden bekommen. Hey, wo ist euer Durchfallthema? Und jetzt haben wir volle Kanne irgendwie alles abbekommen.
Ich habe auch schon ehrlich alles ausprobiert. Ne? Ich dachte mal, es liegt am Mittagessen, aber ganz ehrlich, ich habe es auch, wenn ich einen Salat esse. Ich dachte vielleicht, es liegt am Kaffee, dann habe ich den Kaffee weggelassen. Ich habe es auch, wenn ich Kaffee trinke.
Aber dafür haben wir wenigstens mit deinen Fressattacken einen guten Hinweis bekommen. Und zwar starte ich direkt mit unserer ersten Rubrik dieser Folge heute.
Dia Buddy Alarm.
Ich bin gespannt.
Unsere Dear Buddy der Woche ist in diesem Fall Katrin. Sie hat uns geschrieben über Typfrage_der Podcast auf Instagram. Könnt ihr euch ja immer direkt an uns wenden. Ihr könnt natürlich auch, das kann man übrigens auch bei Spotify und so, dass man Folgen kommentiert. Das war bei den ersten Staffeln noch nicht der Fall. Kim nickt aber gerade, hat es auch mittlerweile entdeckt. Ich habe das lange nicht gesehen, aber ihr könnt das machen. Ihr könnt direkt bei Spotify unter eine Folge schreiben, wie ihr es fandet oder ob ihr einen Hinweis habt oder eine Frage oder Kritik. So, und jetzt hat Katrin auf jeden Fall über Insta geschrieben. Hallo ihr zwei, ich bin Katrin, ich lebe in Hannover. Ich bin Typ 1erin, seit diesem Jahr 40 Jahre. Sie schreibt selbst in Klammern, wow, ich bin 45 Jahre alt. Das heißt, sie hat mit 5 die Diagnose bekommen, was mit Sicherheit auch damals vor allen Dingen für die Eltern und für sie mit Sicherheit auch eine krasse Zeit war. Und Katrin schreibt, ich muss euch unbedingt eine Buchempfehlung aussprechen. Und zwar habt ihr über Kims Fressattacken gesprochen in der letzten Folge. Das ja. Stimmt. Sie schreibt auch nochmal den Timecode dazu. Also falls ihr jetzt gerade nochmal in die letzte Folge geht, geht zu Minute 11, Sekunde 50. Und genau dieses Thema, schreibt Katrin, wie programmiere ich mich um im erweiterten Sinne? Also wie erreiche ich kontinuierlich das, was ich möchte, in Klammern, und was möchte ich überhaupt konkret, wird in dem wundervollen Buch Dolce Vita mit Diabetes, in Klammern ein genussvoller Leitfaden für den Umgang mit Diabetes, von Giovanna Eilers und Maya Storch nicht nur thematisiert, sondern angegangen. Und das Beste, schreibt Katrin, speziell im Zusammenhang mit Diabetes.
Habe ich mir jetzt hier aufgeschrieben, Deutsche Vita mit Diabetes. Und vielleicht ist das ja auch noch ein Thema für unseren Podcast.
Auf jeden Fall. Katrin, schreib uns doch auch gerne nochmal, was du für Erkenntnisse aus diesem Buch gezogen hast.
An dieser Stelle sei ganz kurz gesagt, wir sind kein medizinisches Fachpersonal, keine Ärzte, keine Diabetesberaterin und so weiter. Wenn ihr hier irgendwas hört und wissen wollt, stimmt das denn medizinisch, ist das auch was für mich, dann fragt bitte euer medizinisches Fachpersonal. Ich habe noch eine Zahl für dich.
Die Zahl der Woche.
Und zwar gibt es jetzt 80% Rabatt auf Siemens Picenda, empfohlen von der Deutschen Diabetesgesellschaft. Hast du es gesehen? Normalerweise kostet das nämlich 149,95 Euro. Jetzt für 29,90 Euro.
Ich weiß noch nicht mal, wovon du gerade sprichst.
Es ist auch egal, worüber ich spreche, denn das Ganze ist fake. Und zwar landete dieser Post auf Social Media bereits in der Tagesschau beziehungsweise auf tagesschau.de, denn die Deutsche Diabetesgesellschaft, die vermeintlich das geteilt hat, musste öffentlich bekennen, dass das ein Fake ist, dass sie das nicht geteilt hat und dass sie nicht auf für ein, und darum handelt es sich, ein Blutzuckermessgerät, das genaueste medizinischste Testgerät der Welt, für die ihr, wie gesagt, eigentlich 149,95 Euro zahlen solltet, laut diesem Post. Da steckt man einfach seinen Finger rein und es ist eine hochpräzise Lasermessung angeblich. Genauer als herkömmliche Testschreibung, kein Fingerstich mehr, rechtzeitige Kontrolle des Blutzuckerspiegels und du kannst deine Blutzuckertestprobleme lösen.
Okay, und was ist jetzt fake daran? Das Angebot, das zu kaufen oder dass es das überhaupt gibt?
Genau, also die Deutsche Diabetesgesellschaft gesagt ganz eindeutig, das ist keine Werbeanzeigung für uns. Und vor solchen Halsversprechen wird auch ganz eindeutig gewarnt.
Also das heißt, das Produkt gibt es gar nicht?
Genau, das Produkt gibt es nicht. Und vor allen Dingen gibt es ja, wir haben ja schon dazu eine Podcast-Folge gemacht, ihr müsst euch leider in den Finger stechen oder zumindest eine Nadel und einen Sensor in euer Blutkreislauf so einfügen, dass der Gewebezucker gemessen werden kann. Also das sieht aus, dieses Gerät, was aus diesem Post drauf ist, eher aus wie, kennst du das, wenn nicht ganz klar ist, ob du richtig Luft bekommst, die Sauerstoffmessung im Blut gemessen werden soll. Das ist aus einem kleinen Kasten, da steckt man einen Finger rein. Der eine oder andere hat es sich vielleicht während Corona mal gekauft. Genau, und so sieht es eigentlich aus. Das, was ich da in diesem Post sehe, ist natürlich, stimmt nicht.
Krass. Ja, also ich habe noch eine andere Dia-Zahl der Woche mitgebracht und sie betrifft Pommes.
Oh Gott.
Mhm. Und zwar ist die Dia-Zahl die 60. 60 Kilogramm Kartoffeln isst jeder Deutsche am Tag im Durchschnitt.
Was?
Im Jahr, Entschuldigung. Am Tag wird fast. Also am Tag. Im Jahr 60 Kilo Kartoffeln finde ich aber auch schon krass. Das ist also über ein Kilo in der Woche. Okay. So, und jetzt ist natürlich per se erstmal die Kartoffel an sich in vielen Dingen gut für uns, für den Körper, weil in der Kartoffel sind Vitamin C, Kalium, Magnesium, Ballaststoffe und so weiter. Allerdings, jetzt kommen wir zum Problem. Die Knolle hat einen hohen glykämischen Index, lässt also die Blutzuckerwerte schnell ansteigen. Und bei Pommes ist der glykämische Index sogar noch mal höher. Das heißt, da steigt der Blutzucker noch mehr. Und jetzt kommt das British Medical Journal um die Ecke und hat eine Studie von der Uni Harvard veröffentlicht. Da geht es konkret darum, wie frittierte Pommes an der Entstehung für Typ-2-Diabetes beteiligt sein könnten. Also es geht da um den Zusammenhang zwischen frittierten Pommes und der Entstehung von Typ 2. Und tatsächlich sagt die Uni Harvard, bei 3 Portionen Pommes pro Woche steigt die Wahrscheinlichkeit, an Typ-2-Diabetes zu erkranken, um 20%. Wahrscheinlich, sie meinen, wegen der Fette und der Salze beim Frittieren. Jetzt guckst du schon zurecht, ganz schön schockiert gerade, Kimi. Und wir alle rechnen mal kurz nach, wie oft man in der Woche wo Pommes isst.
Also eigentlich esse ich nicht so viele Pommes die Woche. Aber letzte Woche hatte ich tatsächlich 3 Portionen.
Naja gut, Kim, bei dir ist jetzt ja, also bist ja, also.
Komm, noch eine Tablette rum. Wow.
Und tatsächlich haben sie noch ein zweites Lebensmittel, was gar nicht mal so gut ist. Ich meine, bei Pommes konnte man sich irgendwie denken. Aber es ist was Zweites, was viele von uns gerne so als Beilage oder manchmal auch als Grundlage zum Beispiel von einer Bowl oder so nehmen.
Reis?
Es ist tatsächlich der weiße Reis. Weißer Reis und Diabetes, Typ-2-Risiko wird angeblich um 19% dann nach vorne geboostet. Um 19%. Sagt jetzt diese Studie.
Ah, da habe ich ja schon mal gesagt, dass das ganz schön meinen Blutzuckerspiegel nach oben treibt, ne? Gut, heute Abend gibt's Reis übrigens.
Die Erkenntnis der Woche.
Jetzt kommt, Pizza ist gar nicht so schlimm für den Blutzuckerspiegel, weil Freddy war nämlich in Rom unterwegs. Wirklich, ist es das?
Ich war in Italien. Also erstmal, ja, die Pizza war nicht so schlimm für den Blutzuckerspiegel. Hinterher, ein paar Stunden später, kamen dann immer noch so ein bisschen so die Fettproteineinheiten und sowas hinterhergeschossen, dass man noch mal ein bisschen korrigieren muss. Aber ansonsten ging's. Genau, aber was ich eigentlich sagen wollte, also 2 Erkenntnisse. Erstens mal, wir waren ja nur über ein langes Wochenende weg. Ich war ja mit meiner Familie unterwegs. Das war richtig toll, mit den Geschwistern, mit meiner Mama. Und natürlich gab es dann auch mal mittags einen Drink. Und ich habe gemerkt, dass ein Sekt am Mittag, also jetzt, ich rede jetzt wirklich nur von einem Prosecco am Nachmittag oder zum späten Mittagessen oder wie auch immer, nicht so krasse Auswirkungen hatte auf meinen Blutzucker. Wahrscheinlich auch dadurch, dass wir uns ja so viel bewegt haben. Wir sind ja die ganze Zeit rumspaziert. Kim nickt übrigens gerade. Sie hat die ganze Zeit ihr Mikro auch stumm. Ich weiß gar nicht, warum.
Weil ich Menschen hier habe. Und du möchtest du mitbekommen, was hier in der Küche gekocht wird? Oder ob.
Ach, bist du in der Küche gerade?
Nee, ich bin nicht in der Küche, aber ich bin hier quasi im Durchgangszimmer.
Wo sitzt du denn gerade überhaupt?
Im oberen Flur. Oh Gott, das klingt, als ob ich eine Villa habe.
Aber nee, es sieht ehrlicherweise aus, als würdest du gerade in einem weißen Wandschrank sitzen. Hinter dir ist auch so eine Schranktür. Deswegen.
Nee, ja, das stimmt. Das ist auch im Flur. Aber hinter mir sind die Fenster. Das ist eine Fensterfront. Ach, jetzt. Ich sitze in meinem Lesesessel.
Jetzt weiß ich, wo du sitzt.
Ich habe doch hier, wir haben doch so einen etwas größeren Flur und da steht mein Lesesessel vor seiner Fensterfront. Da sitze ich. Weil es wird hantiert in der Küche. Und gelebt auch in den Zimmern. Und mein Vater druckt, glaube ich, gerade was aus. Und
das ist aber nicht schlimm. Wir leben doch mit dir mit, Kim.
Ja, wir leben mit mir mit, aber trotzdem mache ich zwischendurch, damit es nicht zu laut ist.
Kim, wir mussten heute schon durch deine Durchfallgeschichten durch. Wir haben doch hier keine Geheimnisse.
Ja, das reicht doch, das reicht doch. Weißt du, ich sitze auch nur 3 Meter vom Tatort entfernt daher. Das ist ein guter Platz für mich hier.
Also auf jeden Fall, Prosecco am Nachmittag war besser, als wenn ich abends ein Prosecco getrunken habe. Also das nur mal so als völlige random Information, weil woran es dann liegt, ob an der Bewegung oder daran, dass du nachts dann halt das nicht so schnell verarbeitest oder schneller verarbeitest, whatever, keine Ahnung. Fakt ist, das war meine Erkenntnis. Außerdem noch eine zweite Erkenntnis, aber das müsst ihr dann auf euch selbst übertragen.
Die Portion Nudeln und das Tiramisu nachts um 3 sind auch nicht so schlimm wie abends, oder was willst du jetzt? Was kommt jetzt für eine Erkenntnis?
Es geht um Eis. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, wenn wir über Italien reden. Also Eis berechnet sich ja in Italien komplett anders als in Deutschland. Ich weiß noch, dass eine der ersten Sachen, die mir meine Diabetologin damals erklärt hat, als ich weinend bei ihr auf dem Stühlchen saß und gedacht habe, okay, ich habe jetzt Diabetes, sie hat es mir für 5 Minuten gesagt, jetzt muss ich bis an mein Lebensende Salat essen. Das war meine Vorstellung davon, was natürlich Quatsch ist, wissen wir beide, ne? Aber dachte ich ja. Und gesagt, so nur Salat. Nein, sie dürfen alles essen. Sie dürfen auch, sagte sie, auch mal eine Kugel Eis essen. Und dann habe ich nur gesagt, aber das muss ich dann spritzen. Und dann sagte sie, nein, eine Kugel Eis müssen Sie mit Ihren Werten nicht spritzen. Wenn Sie dann eine Waffel zum Eis essen oder die da so drin steckt, weil Sie haben den Becher Waffel und Becher Eis und dann die Waffel, das müssen Sie spritzen. Aber sonst eine Kugel ist okay. Jetzt in Rom, Kim, dann ist ja nicht eine normale Kugel, was die machen.
Nee, meistens nicht, nee.
Die nehmen...
Die streichen ja ab.
Die streichen ab. Die nehmen einen Becher, der auch gefühlt dreimal so groß ist wie der Becher, den man in einer deutschen Eisdiele bekommt, wenn man sagt, ich möchte im Becher ein Eis. Und machen den dann noch über den Rand voll. Also so randvoll, dass das auch links und rechts direkt runtergelaufen ist. Ich meine, es war geil. Versteh mich nicht falsch, das war toll. Und für den Preis voll ja, fair.
Für die Leute, die sich das nicht vorstellen können, die haben nicht so einen Kugelportionierer, sondern die haben nur wie so einen Teichschaber.
Ja.
Dann gehen die mit rein und dann streichen die das so rum, dass sich da ungefähr so ein Häufchen bildet. Aber
toll.
Pi mal Daumen. Das sind mindestens, also ich glaube, eine Kugel sind drei Kugeln. So.
Glaube ich tatsächlich auch. Ich musste dann ein bisschen natürlich nachkorrigieren und wusste dann aber auch nicht mehr so ganz, wie ich es jetzt berechnen soll. Aber es schmeckte fantastisch. Ich hatte Salted Caramel, das ist sowieso mein Lieblingseis.
Meins auch.
Ach, I love it. Ja, Kim, wir haben doch bald Geburtstag. Dann können wir zusammen Anstoß mit einer Kugel Eis. Die Frage ist nur, nehmen wir eine italienische Größe Kugel Eis oder eine deutsche Größe?
Ja. Wir haben Geburtstag.
Wir haben Geburtstag. Wir nehmen den ganzen Bottich. Wir nehmen Eimer. Weißt du, auch wie so ein Sangria-Eimer voll mit Eis.
Oh Gott, Freddy, das geht nicht. Können wir nicht machen.
Das geht leider nicht.
Wir teilen jetzt unser Leid mit Lea. Beziehungsweise Lea hat dafür gesorgt, dass wir unser Leid teilen können. Sie hat nämlich eine Community für Diabetes-Betroffene gegründet und dafür einen Preis bekommen. Und darüber reden wir mit ihr gleich.
Ihr kennt sie zum Beispiel auch als Insulea. Als Insulea ist sie auch bei Instagram sehr, sehr aktiv. Und bei Instagram kennt ihr mit Sicherheit auch, weil sie euch schon mal begegnet ist oder ihr hier bei uns im Podcast davon gehört habt, ihren Verein Blickwinkel Diabetes. Den hat sie gegründet. Das ist ihr Herzensprojekt, sagt sie auch selbst immer. Und was genau dahinter steckt und wie auch ihr Teil ihrer Community werden könnt, darüber reden wir. Hallo, liebe Lea.
Hallo.
Und weil wir gerade drüber gesprochen haben, was war das letzte Eis, was du gegessen hast?
Das ist eine super Frage. Ich glaube, das waren veganes Magnum Cookies and Cream.
Und wie viel hast du dafür berechnet?
Natürlich, dass das auf der Verpackung stand. Ja. Ganz klar.
Lea, bevor wir jetzt gleich auf deine persönliche Geschichte mit Diabetes gucken, du hast ja Diabetes seit 2011 diagnostiziert. Vorab mal die Frage, wann war das erste Mal in deinem Leben, wo du mit Diabetes in Berührung gekommen bist? Also wir haben eben schon drüber gesprochen, bei uns waren es irgendwie die Großeltern oder mein Vater oder so, also Menschen in unserem Umfeld. Wie war es bei dir?
Es war tatsächlich so, dass ich niemanden vorher kannte mit Diabetes. Also ich habe mir da vorher auch nie groß Gedanken drüber gemacht. Und es gibt bei mir in der Familie tatsächlich auch gar keine Person, egal welcher Typ. Und ich bin auch bisher die Einzige geblieben, also genau.
Freddy hat gerade gesagt, du hast seit 2011 Diabetes. Das heißt, nächstes Jahr ist quasi 15-Jähriges bei dir.
Genau, ja.
Nimm uns mal mit, wie war das denn vor 15 Jahren? Wie fing alles an?
Oh Gott, also es war tatsächlich eher so eine Horrordiagnose, muss ich sagen. Ich war nämlich Austauschschülerin in den USA, als das diagnostiziert wurde bei mir. Und leider wurde ich am Anfang einfach nicht diagnostiziert. Also es wurde immer wieder gesagt, die Symptome, die ich habe, das sei alles nur von Heimweh oder ich würde mir das nur einbilden, das ist jetzt normal, weil ich ja in einem anderen Land bin, andere Sprache, es ist alles aufregend. Also ich wurde überhaupt nicht ernst genommen. Und damals war ich halt 16 und ich hatte davor jetzt keine vorherigen großartigen gesundheitlichen Probleme. Deswegen dachte ich, ja klar, ich glaube ja den Ärzten da, warum auch nicht? Aber im Endeffekt, ja, habe ich dann die Diagnose bekommen nach 3 Monaten, wo es mir echt nicht so gut ging und musste schlussendlich das Auslandsjahr dann auch abbrechen. Und dann wirklich vom Flughafen kam ich direkt ins Krankenhaus hier in Deutschland und habe dann erstmal auch wirklich Insulin bekommen und so weiter, weil auch das habe ich in den USA nicht wirklich bekommen und auch keine Schulung oder sonst was. Also ich hatte eigentlich keine Ahnung, was Diabetes überhaupt ist, nur dass ich es jetzt plötzlich habe.
Du selbst redest ja tatsächlich schon immer total offen darüber. Warst auch eine der ersten wahrscheinlich, die in Deutschland darüber geblockt haben, über das Thema Diabetes, bis seitdem total aktiv eben als Aktivistin, als Fürsprecherin für viele, als Stimme für viele, die vielleicht ihre eigene Stimme auf ihrem gesundheitlichen Weg noch nicht so richtig gefunden haben. Wann war da denn der Moment, wo du gesagt hast, okay, ich möchte da jetzt eben öffentlich drüber reden, damit es eben vielleicht der nächsten Lea nicht so geht wie mir und sie sich denkt, Diabetes habe ich, keine Ahnung, was das ist und keine Ahnung, wie mir geholfen werden kann?
Also ich glaube, die erste Überlegung kam eigentlich schon fast, kurz nachdem ich die Diagnose bekommen habe, weil ich da nämlich auch gegoogelt habe und einfach nicht viel gefunden habe. Und wenn, war irgendwie alles nur auf Englisch. Deswegen habe ich mir überlegt, ja, es wäre total klug, darüber zu schreiben. Und ich hatte tatsächlich davor schon einen Blog gehabt, einfach für mein Auslandsjahr, um da auch meine Fotos zu teilen und interessierten Leuten einfach zu schreiben. Und dann hat es, glaube ich, so ein Jahr nach der Diagnose gedauert, wo ich dann den Blog auch, also Insulia, dann quasi ins Leben gerufen habe, gestartet habe. Ja, genau, so war das eigentlich. Und ich muss auch sagen, also ich konnte gar nicht viel anderes sein als offen damit, also ich musste offen damit umgehen, weil ich war ja damals noch in der Schule und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wenn man aus dem Auslandsjahr zu früh zurückkommt und auch einfach, also ich sah total schlimm aus, also total dünn, abgemagert, mir ging es ja auch wirklich psychisch ganz schlecht, dadurch, dass ich halt fehldiagnostiziert wurde und dann so eine lange Zeit quasi mit krassen Symptomen ja auch rumgelaufen bin, was sich bestimmt einige vorstellen können, die ja auch Diabetes einfach haben und vielleicht auch nicht so eine coole Anfangszeit hatten. Und dann kam ich ja wieder in die Schule und alle wussten natürlich schon Bescheid. Also ich hatte gar nicht die Möglichkeit zu sagen, nee, ich möchte das für mich behalten. Und dann dachte ich so, ja gut, wenn das sowieso schon so ist und mich gefühlt jetzt die ganze Schule kennt, dann gehe ich einfach offen damit um und versuche halt einfach, das zu normalisieren.
Und wie war das in der Anfangszeit, als du dir dann teilweise ja dann auch am Schulhof oder im Klassenzimmer eine Spritze setzen musstest?
Das war, also klar, es war für mich aufregend, aber ich habe es halt einfach gemacht. Ich glaube, ich hatte auch so einen richtigen Trotz irgendwie. Es gab aber tatsächlich doch schon so einige Leute, Klassenkameraden vor allem, die dann irgendwie meinten so, ja nee, kannst du es woanders machen, ich find's eklig. Aber zum Glück hatte ich richtig liebe Freundinnen, die dann immer für mich eingesprungen sind und halt auch gesagt haben so, nee, sie macht das jetzt hier, sie muss das machen, das ist wichtig und warum soll sie da für sich verstecken? Also genau, das heißt, also ich hatte auch einfach von Anfang an richtig guten Rückhalt und dann macht es das natürlich auch viel einfacher, offen damit umzugehen.
So, und du gehst genauso offen, aber auch mit anderen Erkrankungen um, die du in deinem Leben und auf deinem Weg schon hattest. Zum Beispiel über das Thema Endometriose sprichst du immer wieder offen oder auch über das Thema Angststörung. Wenn du dir so anguckst, deinen gesundheitlichen Weg, was gab es da vielleicht für, Wechselwirkungen irgendwie mit dem Diabetes? Also gab es irgendwas, wo du sagst, okay, das wurde durch den Diabetes vielleicht so ein bisschen bedingt oder nochmal verstärkt oder so?
Also Wechselwirkung zwischen meinen chronischen Erkrankungen gibt es auf jeden Fall. Ob das sich irgendwie bedingt hat oder so, kann ich natürlich jetzt nicht sagen. Aber zum Beispiel hatte ich im letzten Jahr kam auf jeden Fall raus, dass ich einen Tumor hatte an meinen Nebenschilddrüsen. Und der hat mein ganzes hormonelles Gleichgewicht durcheinander gebracht, den ganzen Mineralstoffhaushalt. Und dementsprechend ging es mir halt auch schlecht und ich habe mich kaum irgendwie bewegen können, Sport ging auch gar nicht und dementsprechend hat mein Körper nicht sehr sensibel auf Insulin reagiert, also ich hatte auch eine krasse Insulinresistenz und auch jetzt, nachdem dieser Tumor zum Glück entfernt wurde und alles wieder gut ist, habe ich aber gemerkt, dass so die hormonellen Dinge, gerade wie Endometriose und ich habe auch das PCO-Syndrom, das haben ja auch sehr viele Menschen mit Diabetes, also da scheint es ja doch irgendwie eine Verbindung zu geben, das wirkt sich natürlich auch total aus. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich relativ viel Insulin auch brauche und das sind natürlich so Sachen, die irgendwie, also das kommt dann auch so drauf und man denkt sich so, boah, ich habe jetzt eigentlich keine Lust, das auch noch zu regeln. Und das sind auch oft Dinge, wo, glaube ich, Ärztinnen gar nicht mehr so gucken. Also irgendwie muss man das schon für sich selbst dann irgendwie wissen und gucken, welche Wechselwirkung gibt es und auch zwischen verschiedenen Medikamenten. Also das ist manchmal gar nicht so ohne, ja.
Ihr macht ja auch, also wir sind ja jetzt schon fast wieder im Jahresendspurt. Und bei Blinkwinkel Diabetes e.V. gibt es ja auch gegen Jahresende immer so Weihnachtsmarkttreffen für bestimmte Regionen. Und wenn ich jetzt sage, och, guck mal, ich habe die Lea vom Blickwinkel Diabetes e.V. Kennengelernt im Podcast von Kim und Freddy. Ich würde auch gerne hier am Weihnachtsmarkt mich mit Betroffenen treffen. Wie kann ich das organisieren? Kann ich da einfach auf dich zukommen?
Genau, ihr könnt einfach Blickwinkel schreiben, also entweder per E-Mail, wir haben ja auch eine Website, da haben wir ein Kontaktformular oder auch ganz einfach bei Instagram oder auch mir persönlich oder einem anderen Teammitglied, das ist eigentlich völlig egal. Wichtig ist uns einfach nur zu wissen, an welchem Ort, welche Location, welcher Tag und welche Uhrzeit. Und dann unterstützen wir einfach damit und werben dafür, dass auch möglichst viele Leute natürlich kommen. Und wir freuen uns auch total. Also wir haben so ein paar Leute, die das einfach an ihrem Ort immer mal wieder anbieten. Auch im Sommer sind es da dann Picknicktreffen, dann sind es Weihnachtsmarkttreffen. Und wo auch schon so richtige Stammtische draus entstanden sind. Und wir hoffen natürlich, das einfach weiterführen zu können. Und ich glaube, also manchmal gibt es ja auch Treffen, von denen wir einfach selber noch nichts wissen. Dann können wir die auch einfach aufnehmen.
Du hast den Thomas-Fuchsberger-Preis bekommen vor 2 Jahren, glaube ich, ne? 2 Jahren, genau. Und da hast du ja auch die Freddy kennengelernt beim Feiern. Was ist denn seitdem passiert? Hat das irgendwie nochmal einen Boost gegeben für eure Community? Wie war das?
Ich würde auf jeden Fall sagen, dass es uns nochmal sehr viel mediale Aufmerksamkeit geschenkt hat und einfach noch mehr Leute dazugekommen sind und jetzt eben auch von unseren Angeboten profitieren können. Wir haben auf jeden Fall das Preisgeld auch genutzt, um wieder Austauschwochenenden anzubieten. Das machen wir 2-mal im Jahr, meistens im Norden und im Süden von Deutschland, wo wir zusammen mit Menschen mit Diabetes, also von und für Menschen mit Diabetes, wirklich so Austauschwochenenden anbieten, wo wir einfach zusammenkommen. Wir haben dann eine Unterkunft für uns und dann geht es wirklich ein ganzes Wochenende nur um Diabetes-Themen, aber natürlich auch um ganz viel Spaß. Aber uns ist sehr wichtig, einfach den Austausch untereinander noch weiter zu fördern. Und genau, wir haben dann auch natürlich Online-Events und so weiter und da Preis war einfach nochmal wichtig für uns, um zu sagen, okay, wir können diese Projekte, die wir haben, auch weiterführen, weil natürlich kostet so ein Austauschwochenende ja auch Geld und wir wollen aber auch nicht, dass das für die Menschen, die teilnehmen, teuer wird, weil wir möchten ja eigentlich, dass es so niedrigschwellig wie möglich bleibt. Das ist auch immer, also ich würde sagen, das ist so ein Alleinstellungsmerkmal von uns, dass die Angebote, die wir haben, möglichst niedrigschwellig sind und auch eben kostengünstig. Und solange wir Förderung bekommen, funktioniert das natürlich. Sonst würde es dann schlecht aussehen.
Wie ist es denn bei dir eben ganz persönlich, wenn du es jetzt nochmal vergleichst mit eben damals, du warst in den USA, du warst alleine, du wusstest nicht, was mit dir los ist. Heute, du hast dir ein Riesennetzwerk aufgebaut mit ganz vielen Personen, die ähnliche Erfahrungen machen wie du, die auch zum Beispiel Diabetes haben oder Typ-Äffler sind oder so. Wie geht es dir persönlich damit, jetzt eben so eine große Dia-Bubble dir quasi auch wirklich auch erarbeitet zu haben, erschaffen zu haben?
Ich bin super dankbar dafür, würde ich sagen. Also immer wieder, wenn ich so kleine Momente habe, wo Diabetes mir einfach mal zu viel wird oder es einfach frustrierend ist, dann weiß ich halt genau, ich kann mich an die Community wenden und kriege da Unterstützung, liebe Worte oder die regen sich auch mal gemeinsam mit mir auf oder freuen sich natürlich auch gemeinsam mit mir über Erfolge. Und das finde ich eigentlich richtig, also das ist das Schönste eigentlich daran. Und ich hätte mir natürlich gewünscht, dass ich das gleich schon zu Anfang meiner Diagnose gehabt hätte, weil mir, glaube ich, da sehr viel Leid erspart geblieben wäre. Und ich denke auch, dass ich viele Tipps und Dinge einfach nur über die Community erfahren habe, weil das ja einfach ein immenser Schatz an Erfahrungswerten ist, die ich ja nicht in der Arztpraxis bekommen kann. Also die Diabetespraxen können so gut sein, wie sie wollen, aber natürlich ist so die gelebte Erfahrung ja schon nochmal anders wertvoll. Und ja, ich würde auch sagen, zum Beispiel, wir haben ja vorhin über Hormone geredet, zum Beispiel die ganze Zyklussache, das war nichts, also ich habe ja schon gemerkt, dass da irgendwie was im Argen ist, wenn die Blutzuckerwerte im Chaos liegen plötzlich. Aber ich habe das erst gar nicht verknüpft. Da bin ich durch die Community drauf gekommen. Und da gibt es ja total viele solcher Tipps und Dinge, die man dann dadurch erfährt. Also das ist schon, ich würde sogar sagen, dass so ein Austausch echt überlebenswichtig sein kann, weil es ja auch immer wieder, oder sagen wir mal so, es kommen immer wieder Menschen zu mir, die einfach von vielen Dingen noch nicht gehört haben, bei denen ich wirklich entsetzt bin, wie sie so lange überleben konnten. Das klingt jetzt gemein, aber...
Hast du da Beispiele für? Also was so Themen sind? Vielleicht erwischen wir uns gleich auch noch, Kimi, dass wir denken, scheiße. Yeah.
Das glaube ich nicht, aber also es sind oft Leute, die halt neu diagnostiziert sind, die zum Beispiel noch nie gehört haben, dass man eine Ketoazidose bekommen kann oder dass man eben Ketone messen sollte, wenn der Blutzucker eine längere Zeit hoch ist. Also das sind eigentlich so Dinge, die ja klar sein sollten oder die einem erklärt werden sollten. Also es ist ja nicht die Schuld der Personen, die das dann nicht wissen, sondern einfach die fehlende Aufklärung oder die, sage ich mal so, die Aufklärung, je nach Bundesland, je nach Arzt, je nach Ort, scheint doch sehr unterschiedlich zu sein manchmal.
Und ich glaube auch je nach Arzt. Wir haben uns da mal bei einem Treffen von einer deutschen von Diabetes.de war es damals, zusammengesetzt. Und ich habe gesagt, also ich habe im Umfeld keinen Hausarzt oder Diabetologen gefunden, der mir regelmäßig auf meine Füße guckt. Und dann sagte einer so ganz ersetzt, das wird bei jedem Treffen bei meinem Arzt auf jeden Fall gemacht. Und die einen meinten, ja, bei jedem, also bei mir, das wird direkt gemacht, nachdem das Gewicht gemessen wurde. Und alle so, bei dir wird alle 3 Monate das Gewicht genommen, so. Und es unterscheidet sich einfach so viel.
Ja, also ich glaube, es unterscheidet sich aber auch nochmal. Also ich wurde jetzt mit 16 diagnostiziert, dann war ich irgendwann 17, als ich dann nach Hause gekommen bin, da war ich ja noch auf der Kinder- und Jugendstation. Und da bekommt man, glaube ich, auch nochmal eine ganz andere Schulung, als wenn man dann eben erwachsen ist. Also tatsächlich sind in meinem Freundinnenkreis gerade 2 Menschen auch mit Typ 1 diagnostiziert worden. Und bei dem einen, der hat nicht mal Insulin bekommen. Die meinten so, ja, im November hast du dann einen Termin in der Praxis da und da. Und ich war so, hä? Aber du hast doch gerade die Diagnose bekommen. Du brauchst doch Insulin. Geh jetzt sofort wieder zurück. Also ja, aber so ist es halt. Und also das kann ja wirklich lebensgefährlich sein im Endeffekt.
Und waren das 2 Freunde von dir, die vorher auch schon wirklich in deinem Freundeskreis waren oder die du dann über Blickwinkel irgendwie connected hast?
Nee, genau, das sind einfach schon Freunde von mir vorher gewesen.
Aber was für ein irrer Zufall auch. Aber das kennen Kim und ich ja auch. Wenn man auf einmal im Freundeskreis dann so merkt.
Ja, vielleicht noch ein funny Side-Fact. Der eine ist Grafiker und hat, also unter anderem, und hat das Logo für Blickwinkel-Diabetes entworfen.
Ach, oh nein. Er war schon immer Mitglied der Herzen.
Ich hoffe, das war kein schlechtes Omen.
Vielen lieben Dank auf jeden Fall, Lea, dass du hier bei uns im Podcast zu Gast warst. Schön, dass wir uns mal wieder gesehen haben. Wir hoffen natürlich, wir sehen dich bald wieder auf den nächsten Veranstaltungen. Jetzt muss ich nur abschließend noch fragen, weil auch da haben wir bei der Diabetes Charity Gala lange drüber gesprochen, als wir uns vor ein paar Jahren gesehen haben. Da ging es dir körperlich nicht so gut. Jetzt haben wir eben auch schon von dir gehört, auch in den letzten Jahren, es war ein Auf und Ab. Allein schon die Geschichte mit dem Tumor, der aber ja mittlerweile erfolgreich wirklich entfernt worden ist. Wie geht es dir aktuell?
Aktuell geht es mir tatsächlich gut. Ich traue mich immer schon gar nicht mehr, das zu sagen, muss ich sagen. Nee, aber seit der OP im Februar ist es wirklich ein stetiges Besserwerden. Ich kann wieder Sport machen. Ich habe jetzt richtige Muskeln. Also wenn ihr mich das nächste Mal seht, nein, dann machen wir Daumen drücken. Nein, ich weiß nicht. Aber ich bin total glücklich, weil es mir wirklich das erste Mal seit, glaube ich, 3, 4 Jahren wieder so richtig gut geht. Klar, die anderen chronischen Erkrankungen sind immer noch im Hintergrund und Symptome sind da, aber es ist kein Vergleich zu vorher.
Das freut uns.
Lea, alles Gute dir weiterhin.
Dankeschön, dass ich dabei sein durfte. Ich habe mich sehr gefreut.
Und wir wollen mit euch in der kommenden Woche über euer erstes Mal sprechen. Und wir reden jetzt nicht von dem Moment eurer Diagnose, sondern wir reden von so Momenten, die vielleicht auch mit eurer Oma oder eurem Opa zu tun habt. Also ich weiß ganz genau, dass mir mein Opa mal erklärt hat, wie er Blutzucker misst. Da war ich noch sehr, sehr klein. Ich glaube, da war ich 5 oder 6. Und das werde ich euch nächste Woche erzählen, was ich dazu dachte. Und dass ich dann auch, als ich die Diagnose bekommen hatte, dachte, ach du.
Und so. Ich werde euch erzählen, wie ich das erste Mal das bewusst wahrgenommen habe, beziehungsweise wahrscheinlich habe ich es schon als Baby immer wahrgenommen, aber ich erinnere mich auf jeden Fall noch an konkrete Bilder, als ich meinen Papa beobachtet habe, wie er sich Blutzucker gemessen hat am Esstisch mit einem Gerät, das ungefähr dreimal so groß war wie mein Gameboy und einer Klinge, die für mich bis heute mindestens so scharf war wie eine fette Rasierklinge. Ich muss ihn mal fragen, vielleicht war es auch sogar eine Rasierklinge. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass das wenig mit dem zu tun hatte, was wir heute so nutzen, um einen kleinen Tropfen Blut aus unserem Finger raus zu pressen.
Darum geht's in der nächsten Woche. Bis dahin, bleibt gesund.
Und schreibt uns vor allen Dingen eure ersten Diabetes-Begegnungen über Typfrage_der Podcast bei Instagram.
Tschüss, tschüss.
Typfrage, dein Diabetes-Podcast mit Kim Stoppert und Freddy Schürheck. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne eine Bewertung da und abonnier uns.